Moin moin und herzlich willkommen zum Dolphins Drive. Mein Name ist Tobi und wenn ihr mich hört, dann wisst ihr schon, dass unsere in Anführungszeichen traditionellen Gastgeber heute mal wieder verhindert sind. Das heißt aber nicht, dass ich heute hier alleine bin. Der Tilo hat dankenswerterweise Zeit gefunden, sich mit mir zusammenzusetzen und diese Folge aufzunehmen. Moin Tilo.
Moin, dafür musst du dich nicht bedanken, das machen wir gerne.
Das ist selbstverständlich und wenn wir es irgendwie zeitlich einrichten können, sind wir vier, ja, bei Rico ist das immer ein bisschen schwierig, in der Theorie fünf dann immer, dass wir uns immer zusammenfinden. Ja, was erwartet euch heute? Wir haben heute Donnerstag, den 3. April. In 3 Wochen ist Draft Day. Das heißt, wir biegen so langsam in die entscheidende Phase der Draft Season ein und wir werden uns in der heutigen Folge mit der ersten Runde und dem ersten Tag des Drafts auseinandersetzen und werden mal gucken, wie aus unserer Sicht das Board so fallen könnte, wer wen picken könnte. Wir werden das so machen, dass sowohl Tilo als auch ich jeweils die erste Runde einmal durchsimulieren und wir Pick für Pick durchgehen, was wir uns vorstellen können oder was wir denken, welche Franchise sich für welchen Draft Prospect entscheiden würde. Wir machen das Ganze ohne Trades mit einer leichten Einschränkung bei mir. Ich habe einen Trade tatsächlich vorbereitet, der betrifft die Dolphins. Dazu können und werden wir aber etwas sagen, wenn wir soweit sind. Bevor wir in den Mock Draft einschalten, haben wir leider noch eine größere Neuigkeit, die Miami Dolphins so als News betreffend. Und das ist die Information leider über die Personalie Calais Campbell. Der inzwischen 39-Jährige hat sich nämlich jetzt entschieden, seine NFL-Karriere ein weiteres Jahr fortzusetzen. Leider wird das Ganze nicht bei den Miami Dolphins stattfinden, sondern Calais Campbell hat sich entschieden, seiner NFL-Karriere einen Rahmen zu geben, weil er zu der Franchise zurückkehrt, mit seinen jetzt 39 Jahren, bei der für ihn vor 17 Jahren im Jahre 2008 mit dem Draft alles angefangen hat. Calais Campbell geht nämlich zurück zu den Arizona Cardinals. Tilo, vielleicht nimmst du uns mal mit in deine Gefühlslage, was du gedacht hast, als die News bei dir aufploppte und wieso deine Reaktionen darauf sind.
Gar nicht so emotional, muss man sagen, denn an dem Punkt der Free Agency, wo wir jetzt sind, ist es dann doch eher unwahrscheinlicher, dass man die eigenen Spieler noch hält tatsächlich. Also wer jetzt Free Agent ist, der geht dann meistens auch wirklich woanders hin. Von da aus war es für mich schon irgendwie klar, dass wir Calais Campbell doch eher nicht signen werden, weil du kannst ja gleich mal die Zahlen durchführen, unser Angebot einfach nicht hoch genug war. Das finde ich per se natürlich schade, denn er hat für mich letztes Jahr auf jeden Fall überperformt, hat die D-Line. Man dachte nach dem Wilkins-Upgrade, das ist eine Riesenschwäche. Das war es dann gar nicht. Da hatte er einen maßgeblichen Anteil dran. Auch in seinem hohen Alter hatte da wirklich, war er der Anker neben Sealer. Es zeigt halt für mich so ein bisschen das Front Office der Dolphins zeigt halt, dass man erkannt hat, dass wir im nächsten Jahr eben nicht mehr diesen All-In machen müssen. Und deswegen war man vielleicht auch nicht bereit, für einen eben 39-Jährigen nochmal über die 5 Millionen deutlich zu gehen und einen Spieler zu holen, der uns langfristig in Anführungsstrichen nichts bringt. Sportlich ist die Lücke auf jeden Fall da und wird heute beim Mock Draft auf jeden Fall noch mehr Thema sein, als wenn wir Calais Campbell verpflichtet hätten. Ja.
Ich habe mich bereit erklärt, in einem Facebook-Mock-Draft für die Dolphins einen 7-Runden-Mock-Draft durchzuführen. Der läuft momentan noch, weil das natürlich jetzt schon ein bisschen Zeit in Anspruch nimmt. Das Ganze wird, glaube ich, insgesamt dann 14 Tage dauern. Da habe ich schon damit gerechnet, dass Calais Campbell, wie du sagst, Thilo, entweder retired oder sich einer anderen Franchise anschließt. Der Vorteil für uns ist, es ist ein NFC-Team, gegen die wir letztes Jahr gespielt haben, gegen die wir dieses Jahr nicht mehr antreten werden. Das heißt, Calais Campbell werden wir in Miami nicht mehr sehen. Und um das Ganze nochmal mit ein paar Zahlen zu unterfüttern, also er hat letztes Jahr 615 defensive Snaps für Miami gespielt, knapp 60% der defensiven Snaps. Er hat darüber hinaus noch 170 Snaps im Special Teams bekommen. Das sind etwas unter 40% der gesamten Snaps. Und wenn man sich die Zahlen betrachtet, 5 Sacks, insgesamt 52 Tackles und einer der Top 5 Spieler auf seiner Position des Defensive Tackles. Also da bricht uns auf jeden Fall was weg. Und gerade auch in der Draft-Vorbereitung wäre es sehr naiv gewesen, darauf zu vertrauen oder darauf zu hoffen, dass Calais Campbell nach Miami zurückkehrt. Deswegen müssen wir einfach davon ausgehen, dass das Front Office da einen anderen Plan hat für diese Position, der sich dann auch, das kann ich für mich sagen, in meinem Mock-Draft widerspiegelt, in den wir jetzt einsteigen werden. Das heißt, da können wir jetzt loslegen und können offiziell die Uhr starten. Die Tennessee Titans sind on the clock. Und ich weiß nicht, wie du das siehst, Thilo. In meiner Simulation traden sie nicht runter, weil sie einen Quarterback-Need haben und behalten den ersten Pick. Siehst du das anders, Thilo, oder picken sie auch bei dir einen Quarterback?
Also sie picken auch bei mir einen Quarterback, aber ich glaube, sie würden gerne. Also wenn da jemand bezahlen würde, ich habe mal irgendwas von 3 First-Roundern gelesen, würden sie das mit Kusshand machen, das will halt keiner. Das ist immer so das, was meistens 32 Fanbases der Franchises schreien, Downtrade, Downtrade, Downtrade. Das wollen irgendwie alle, es wollen halt aber nur die wenigsten hoch. Und ich glaube, in diesem Jahr will höchstwahrscheinlich keiner hoch. Deswegen auch bei mir, Cam Ward geht zu den Titans.
Wenig überraschend, der ohne Diskussion, glaube ich, beste Quarterback in einer nicht starken Quarterback-Klasse generell. Da ist es von Mock zu Mock unterschiedlich. Es gibt ja Mock-Drafts in dieser Zeit wie Sand am Meer, aber ich habe keinen Mock-Draft gesehen, wo mehr als 3 Quarterbacks in der ersten Runde gehen. Bei mir sind es tatsächlich sogar auch nur 2. Ich weiß nicht, Thilo, hast du mehr als 2 Quarterbacks in der ersten Runde, die du gehen siehst?
Nee, da wir. Also jetzt bei mir nicht. In der Realität muss man immer denken, man hat diese Fifth-Year-Option und es kann durchaus sein, dass da irgendwer in die 30er für einen Quarterback reintradet. Das kann ich mir durchaus vorstellen, dass das passiert. Aber ja, man hört ja immer, dass ein gewisser Herr Darts da genannt wird. Wie realistisch ist es, weiß ich nicht. Aber durch diese 5-Jahres-Option darf man das halt nicht unterschätzen, dass das sehr, sehr wahrscheinlich ist, dass dann doch irgendjemand macht.
Wenn wir jetzt mal von der reinen Stärke ausgehen, würde Jackson Dart, du hast ihn gerade angesprochen, würde er von dir einen First-Round-Grade bekommen? Das heißt, würdest du ihn unter den besten 32 Spielern dieses Jahrgangs sehen?
Nein, würde ich aber auch ich würde nur Cam Ward tatsächlich sehen. Ich würde auch Shedeur Sanders, wenn wir das Position-Value rausnehmen, würde ich auch nicht in der ersten Runde nehmen.
Da gehe ich komplett mit dir mit. Ich würde Cam Ward jetzt auch nicht als klassischen First-Overall-Pick sehen, jetzt mal ganz von der Situation momentan abgesehen, aber es ist so, wie es ist und es ist Wahrscheinlich, gerade auch, weil er schon Gespräche hatte in Tennessee und weil man sich darauf vorbereiten konnte, dass Cameron Ward von den Miami Hurricanes an der ersten Position von den Tennessee Titans gedraftet wird. Da kann man wahrscheinlich davon ausgehen.
Ja.
Dann müssen wir da auch nicht großartig drüber sprechen, dass die Titans ein latentes Quarterback-Need haben, ist klar. Cameron Ward ist der beste Quarterback des Jahrgangs und der geht zu den Titans. Dann kommen wir an die zweite Position, wo die Cleveland Browns picken. Welchen Spieler hast du den Cleveland Browns zugewiesen?
Tja, bei den Browns ist es so, also ich glaube nicht, dass sie mit Quarterback gehen. Und dann habe ich den Ansatz mir gedacht, den wirklich sehr viele halt auch wirklich in Social Media oder auch in Mocks immer wieder sagen: Mach aus deiner einzigen Stärke, die du hast, eine richtige Stärke und stell halt Abdul Carter Edge neben Myles Garrett.
Da haben wir nämlich an Pick 2 schon die erste Abweichung zwischen unseren beiden Mock Drafts, weil ich habe tatsächlich den Cleveland Browns Shedeur Sanders gegeben, weil sie halt eben auch, je nachdem, der Owner der Browns hat sich dieser Woche schon geäußert, dass die Quarterback-Entscheidung der Browns, die ja die Franchise gespalten hat, die auch das Fanlager gespalten hat, vielleicht nicht so ganz die glücklichste Entscheidung war. Von daher, ich gehe davon aus, dass sie Shedeur Sanders an 2 picken. Das heißt, sind unsere beiden Vorgehensweisen schon unterschiedlich. Da
Ich
wird
glaube
sich
das
auch
halt, ja.
an
Ich glaube das halt nicht, Entschuldigung, weil sie haben ja wieder den Vertrag von Deshaun Watson umstrukturiert, um an Geld zu kommen. Und der hat jetzt so ein hohes Dead Money auch im nächsten Jahr, dass ich mir das einfach nicht vorstellen kann, dass sie den entlassen. Ich befürchte, die werden mindestens 2 Jahre noch mit ihm gehen und dann kann er auch spielen.
Wir werden es sehen. Ab jetzt wird's spannend. An Position 3, die New York Giants. Welchen Spieler hast du nach New York gegeben?
Travis Hunter.
Als Cornerback oder als Wide Receiver? Oder als beides?
Ich würde sagen, als beides, ne? Also Travis Hunter habe ich mal wirklich mal ein bisschen sehr intensiver mir Tape angeguckt und ich finde, er ist einfach so ein außergewöhnlicher Spieler. Wenn man es isoliert betrachten würde, wenn man ihn nur als Corner oder nur als Receiver sehen würde, gab es in den letzten Jahren sicherlich bessere Talente, aber diese Kombination macht ihn schon einzigartig. Und daher würde ich Travis Hunter bei den Giants als Einzweckwaffe sehen. Und mein Hintergedanke, ich will den einfach nicht bei den Patriots haben. Deswegen musste da jetzt weg sein.
Dann kann ich nämlich, wo du diesen letzten Satz gesagt hast, mal on the fly zwei meiner Picks auf einmal announcen. Ich habe tatsächlich den Giants Abdul Carter als Edge gegeben, weil auch da, also die Giants, sehr viele Needs haben, unter anderem auch eben auf Edge sich verbessern könnten. Denen habe ich dann Abdul Carter gegeben und ich habe es auch nicht gerne gemacht, aber trotz der Tatsache, dass die New England Patriots ja nun sehr viel Geld in die Hand genommen haben und in ihren Anführungszeichen ihren Star-Wide Receiver sich noch geholt haben, habe ich ihnen trotzdem mit ganz viel Bauchschmerzen Travis Hunter gegeben. Wer ist bei dir bei den Patriots gelandet an 4?
Ich dachte mir, die Patriots brauchen auf jeden Fall O-Line-Hilfe und deswegen geht da für mich der beste reine O-Liner hin. Wir können über den Anhänger vielleicht bei uns noch sprechen, aber das ist Amad Emembo von Missouri. Die Patriots haben O-Line-Need und das war für mich in dem Fall der beste Spieler tatsächlich jetzt auf dem Board.
Ja, bei Amar Mambu können wir eine Besonderheit noch mit fügen. Wir haben von Micho ein paar Namen bekommen und ein paar Erklärungen bekommen. Der steht bei Micho auf der erweiterten Liste der Spieler, die er vielleicht in Miami sehen würde, wenn er fallen würde, wenn er verfügbar wäre.
Ist halt ein Right Tackle, ne?
Ja, ich, wie gesagt, ich rechne auch nicht damit, ja, dass Membu außerhalb der Top 10 gepickt werden würde. Bei mir kommt er später noch.
Ja.
Allerdings nicht an 5. Da kommt dann für die Jacksonville Jaguars an der 5. Position bei mir der erste Defensive Tackle, einer der beiden Michigan Wolverines. Die Jacksonville Jaguars entscheiden sich bei mir für Mason Graham von der University of Michigan.
Sticht.
Wen hast du ihnen gegeben?
Sticht, genau, ich auch.
Ja, wunderbar, dann sind wir uns ja einig. Da ist ein Need da. Bei Graham ist so ein bisschen die Frage, wie gewichten die NFL-Franchise seine Arme? Weil bei der Vermessung herausgekommen ist, dass er schon relativ kurze Arme hat. Aber wie wir bei verschiedenen Defensive Tackles in der Vergangenheit gesehen haben, muss das ja nicht Ausschlusskriterium sein. Man kann auch mit kürzeren Armen auf der Defensive Tackle-Position, ich glaube, Aaron Donald war so ein Kandidat. Man kann auch in die Hall of Fame kommen, wenn man kürzere Arme hat auf der Position. Gut, dann kommen wir zu den Las Vegas Raiders an der Position Nummer 6. Welchen Need haben sie bei dir und welchen Spieler hast du ihnen zugewiesen?
Need haben sie viele und auch da muss ich sagen, es passt einfach zu sehr auf Arsch auf Eimer. Das werden alle, die irgendwo Mock-Drafts hören. Ich weiß nicht, wer die Mocks von Adrian Franke über Patreon hört. Da geht an 6 immer der wahrscheinlich beste Running Back seit Shaquon Barkley. Also ich finde schon, dass man das durchaus sagen kann und das ist Ashton Jeanty, der geht zu den Raiders bei mir.
Bei dir geht Ashton Jeanty also an 6. Da sind wir dann bei der Frage Positional Value. Wie hoch darf man Running Backs picken? Wie hoch sollte man Running Backs picken? Frage an dich schon mal. Mhm. Ist Ashton Jeanty der einzige Running Back, der bei dir in der ersten Runde geht?
Ja. Yep.
Das ist bei mir genauso. Bei mir geht er nur nicht an 6. Der kommt dann etwas kürzer später. Mhm. Aber würdest du an 13 für die Dolphins Ashton Jeanty nehmen? Wäre er da?
Also eigentlich würde ich sagen nein. Mit vielleicht der einen Einschränkung. Es sind sonst nur auf meinem Big Board Spieler, die Positionen haben, die wir so nicht brauchen. Das sind da nicht viele, von daher halte ich das sehr unrealistisch. Also wenn ich es mal sage, es ist ein schon mal Stewart da, der Edge Rusher und ein Ashton Jeanty, könnte ich mir vorstellen, dass ich mich für Jeanty entscheiden würde. Aber ansonsten haben wir halt in Anführungsstrichen den Luxus, dass man sich aus Safety, aus Receiver, aus Defensive Tackle, aus Corner, aus Interior O-Line irgendwas aussuchen kann und irgendwer wird da schon sein.
Ja, wir haben da einige Needs, dazu werden wir gleich kommen, wenn wir an Position 13 angelangt sind. Gut, dann gehen wir weiter.
Wer geht denn bei dir? Ich habe es jetzt nicht mitbekommen.
Bei mir picken die Raiders einen Wide Receiver.
Ah. Okay.
Und zwar den aus meiner Sicht besten Wide Receiver der Klasse, Tatura McMillan von Arizona. Sie können da Hilfe gebrauchen und ich kann mir gut vorstellen, dass die Raiders sich hier für Tatura McMillan entscheiden. Dann sind wir, nachdem wir aus Las Vegas weggehen, wieder in New York bei unseren grünen Freunden, die sich bei mir, die führt an, für den schon angesprochenen Amar Membu entscheiden. Dass sie Hilfe in der O-Line brauchen, ist, denke ich, unstrittig und mit Membu haben sie einen sehr starken Prospect, den sie an der Stelle nehmen können. Wen hast du ihnen gegeben?
Bei mir geht jetzt Shedeur Sanders, und zwar nach New York. Justin Fields hat einen relativen Vertrag bekommen, der irgendwie nicht Fisch, nicht Fleisch ist. Also das ist auf keinen Fall Backup-Money, dafür ist es viel zu viel. Aber es ist auch wirklich sehr, sehr wenig für einen Starting-Quarterback. Und ich könnte mir vorstellen, sollte Sanders wirklich fallen, dass sie sagen können, wir nehmen den Shot an 7. Hier könnte ich mir halt auch vorstellen, dass tatsächlich jetzt irgendwer doch nervös werden würde und vielleicht doch hochkommt für einen Sanders. Aber da wir nicht traden, ist das mein Pick.
Gut, gut. Also du sagst dann, da New York diesen Bedarf repräsentiert, könntest du dir vorstellen, dass jemand mit den Raiders redet, zum Beispiel.
Zum Beispiel, genau. Ich könnte mir halt auch vorstellen, dass wenn die Jets sagen, wir wollen Sanders gar nicht haben, dass dann vielleicht so langsam die Range geht, dass man sagt, man will vor die Saints halt sogar kommen. Ich könnte mir nicht auch da vorstellen, dass ein Sanders vielleicht geht. Aber das ist richtig harter Draft-Talk. Ob da jemand vielleicht, ich weiß nicht, ob, ja, gut, in der Range, da kommt eigentlich niemand, der Quarterback-Need hat, ne, außer die Saints. Also das ist schon dann zu teuer wahrscheinlich, von so weit hinten hochzukommen.
Ja, dann, wenn du die Saints als Quarterback Needy ansiehst, wäre ja dann Pick 8 relativ spannend. Den haben die Carolina Panthers inne. Ja. Welchen Spieler hast du ihnen gegeben?
Da ist jetzt für mich relativ klar, dass Bryce Young Hilfe braucht. Und da geht von mir der eben angesprochene Toria McMillan, T-Mac, sehe ich auch so, dass das der beste Receiver in Anführungsstrichen ist, wenn man mal halt Travis Hunter als hybriden Spieler rausnimmt, geht jetzt dann T-Mac zu den Panthers.
Ja, ich habe sie einen anderen ihrer großen Needs adressieren gesehen. Da geht dann für mich der erste Edge-Rusher vom Board, der eben von dir schon leicht angesprochene Shamar Stewart von Texas A&M, der sich dann den Carolina Panthers anschließt. Weil wir jetzt auch für die Carolina Panthers zwei deutliche Needs herausgearbeitet haben. Das ist einmal auf der defensiven Seite Edge und auf der offensiven Seite Wide Receiver. Wie sie sich jetzt letzten Endes in 3 Wochen entscheiden werden, ist immer so eine Geschmackssache. Wie gesagt, wir versuchen das nur näherungsweise dann zu erwähnen. Dann sind wir in the Big Easy, dann sind wir in New Orleans. Was machen die Saints bei dir?
Für mich geht da ein Spieler, der zwar nicht so wirklich das einen großen Need der Saints füllt, aber er ist jetzt tatsächlich für mich der Spieler auf dem Board, der tatsächlich die wenigsten Fragezeichen noch hat, wenn man da für einen Top 9 sprechen kann. Und das ist Tight End Tyler Warren, der zu den Saints geht. Hilft Derek Carr, ist der klassische Tight End, kann alles blocken, fangen, Routen laufen. Und hätten wir im letzten Jahr nicht Brock Bowers gehabt, dann würde man wahrscheinlich jetzt hier von dem besten Tight End Talent seit Jahren sprechen. Und das lassen die Saints sich nach meinem Empfinden nicht entgehen.
Bei mir ist der Saints Pick immer so der wenig wohlfühlende Pick. Ich habe mich da von einigen Mock Drafts inspirieren lassen. Viele geben ihnen Will Johnson von Michigan, den ich liebend gerne auch bei den Miami Dolphins sehen würde. Und der, soweit ich das weiß, auch bei Micho relativ hoch im Kurs steht. Bei ihm, aufgrund des Big Boards, was er uns, Big Board ist übertrieben, aufgrund der Namen, die er uns geschickt hat, wäre der bei ihm an zweiter Stelle. Will Johnson, ich befürchte, dass er nicht bis an 13 zu uns fallen wird und dass er vorher gehen wird. Ich habe ihn den Saints zugewiesen. Im nächsten Pick von den Chicago Bears kommen wir dann zu meiner großen Nemesis. Da hatte ich mich letztens mit einem der Miami Beatwriter schon in die Nesseln gesetzt, zu Will Campbell, Offensive Tackle LSU. Ich verwechsel jedes Mal Will Johnson und Will Campbell. Ich habe es mir dann so hergeleitet, dass Will Campbell nicht der Cornerback ist, weil sein Nachname mit C angeht, also C im Nachnamen, aber nicht in der Position. Ich hoffe, dass das die nächsten 3 Wochen irgendwie halten wird, aber die Bears haben ihre O-Line quasi komplett einmal umgestaltet. Sie brauchen da noch Unterstützung und sie entscheiden sich dann bei mir für Will Campbell von LSU. Wer geht bei dir nach Windy City?
Wären die ganzen Fragezeichen, ob er denn Tackle oder Guard spielen kann, mittlerweile nicht irgendwie doch größer, hätte ich das auch unterschrieben. Ich glaube, in dem Fall, weil die Bears auch Edge-Hilfe brauchen, geht hier für mich schon mal Stewart zu den Bears.
Ja, wunderbar. Wie ihr anhand dieser Position oder anhand dieser Stelle merkt, die ersten 10, 12 Namen sind relativ gleich. Das wird auch wird sich auch im Draft wahrscheinlich widerspiegeln. Es kommt so ab 12, 13 kommt so ein leichter Cut. Da ist dann mehr möglich, aber so der Grundstamm der ersten 10, 12 Spieler dieser Draft-Class ist eigentlich bei allen Mock-Drafts gleich. Das gilt bedingt für den Pick der San Francisco 49ers. Denen habe ich Edge Mikal Williams von Georgia gegeben. Den bekommen sie bei dir?
Linebacker Jevon Walker von Georgia, weil ich glaube, dass der Abgang von, jetzt stehe ich auf dem Schlauch gerade, welcher Linebacker ist? Dre Greenlaw, ne? Genau, der ist zu den Broncos gegangen. Ich glaube, den will man ersetzen und Jevon Walker ist ein Linebacker-Talent, was für mich auch relativ außergewöhnlich ist. Linebacker in der ersten Runde ist eigentlich auch so ein bisschen ein aussterbendes Relikt, sage ich mal. Wir sprechen jetzt nicht von einem Pass-Rusher, also nicht von einem Outside-Linebacker. Das ist ja mal so ein bisschen verwirrend oft, weil man da nicht so unterscheidet. Aber Jevon Walker, das ist für mich hier der Pick der 49ers. Ich würde zwar eigentlich denken, dass man da O-Line pickt, aber irgendwie sehe ich das nicht bei den 49ers, dass man da auf O-Line geht. Deswegen fällt bei mir Will Campbell tatsächlich immer weiter.
Das hört man gerne. An Position 12, Dallas Cowboys, Jerry Jones, dem ist alles zuzutrauen. Und eben weil dem alles zuzutrauen ist, habe ich an der Stelle Ashton Jeanty zu den Dallas Cowboys gepickt. Mhm. Weil ich mir gedacht habe, Jerry macht, was er will in Jerryland. Dem ist Positional Value scheißegal. Der steht auf Ashton Jeanty und der wird seine Jungs schon anweisen, den zu holen. Und deswegen habe ich Ashton Jeanty nach Texas geschickt. Welchen Move machen sie bei dir?
Ja, ich kann mir halt nicht vorstellen, dass wenn er noch auf dem Board wäre, dass die Bears den vorbeigehen lassen. Also das glaube ich nicht. Aber ja, wenn der auf dem Board wäre, geht der auf jeden Fall zu den Cowboys. Das sehe ich auch so. Bei mir geht jetzt Will Campbell. Er ist eigentlich schon viel zu tief gefallen, als wenn es nur ein Anführungsstrichen Guard wäre, aber dann hätten die Cowboys, die bekannt sind für eine starke O-Line, hier wieder ein Guard-Talent gepickt, was ihnen für die nächsten Jahre eigentlich keine Sorgen bereiten sollte. Deswegen geht hier jetzt leider Will Campbell nach Dallas.
Dann sind wir jetzt an der wahrscheinlich entscheidenden Position für diesen Mock-Draft und auch für diesen Podcast überhaupt. Dann stehen wir jetzt bei den Miami Dolphins an Position 13. Also ich glaube, bis auf Tyler Warren, den du in den Top 12 hast, ich aber nicht, und Jalen Walker, den ich nicht in den Top 12 habe, sind bei mir, ich glaube, dann 10 Namen gleich. Und du hast von meinen, ich glaube, auch auf Positionen Spieler nicht gepickt, die Dolphins jetzt nicht so dringend in der ersten Runde bräuchten. Vielleicht gehen wir erstmal durch, was sind denn so die bedrückendsten Needs, die das Roster der Miami Dolphins momentan noch hat, aus deiner Sicht, Thilo?
Viele. Viele, und da muss man dann ganz klar schauen, was macht in der ersten Runde Sinn. Also wenn ich jetzt einfach aus dem Bauch rausgehen würde, würde ich sagen, auf jeden Fall Safety. Würde ich aber in der ersten Runde jetzt einfach nicht picken, auch wenn ein Malachi Starks noch da ist. Safety ist eine Position, die man mittlerweile in der Free Agency für in Anführungsstrichen sehr wenig Geld auch immer noch sehr gut besetzen könnte. Deswegen würde ich einfach Safety nicht nehmen, weil da der Vertrag einfach dann doch in Anführungsstrichen ein bisschen gereached ist. Aber Safety wäre es. Dann natürlich Interior O-Line, ganz klar. Wir können nicht mit Liam Eichenberg als Starting Left Guard in die Saison gehen. Das ist auf jeden Fall so. Defensive Tackle müssen wir auch was tun. Und perspektivisch gesehen, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass Jalen Ramsey nach dieser Saison noch bei uns im Kader ist, plus wir auch keinen zweiten Outside Corner haben, ist das Corner. Das sind für mich die Top-Needs. Man merkt schon, wir können gar nicht alle bedienen. Aber bei mir ist es Gott sei Dank in Anführungszeichen relativ einfach, denn mein Top-Corner ist bei mir noch auf dem Board. Aber sag du erstmal, was deine Gedanken sind.
Also von den Draft-Needs her gebe ich dir auf jeden Fall recht. Das ist so. Ich habe in meine Überlegungen einfließen lassen, was war möglich, womit musste man rechnen und was kann man noch machen. Also ich gehe bei dir, ich gehe mit dir mit, dass ich sage, ich habe einen Draft-Crush auf einen der Safeties, auf Nick Amonwori. Das geht Micho ja ähnlich. Der Malachi Starks wäre noch auf dem Board. Ich sehe aber nicht, dass wir das in der ersten Runde bedienen. In dem Mock-Draft, in dem ich da jetzt sitze, habe ich in der zweiten Runde einen Safety gepickt von Notre Dame. Das heißt, das habe ich dann anderweitig bedient. Bei mir ist der Top-Cornerback mit Will Johnson schon vom Board. In Anführungszeichen, wenn man jetzt Travis Hunter als hybriden Spieler nimmt. Und ich sehe keinen Corner, der es wert wäre, den hier jetzt an 13 zu picken. Man hat ja Jadae Barron, den Cornerback von Texas. Der ist aber eher Slot-Receiver und da haben wir schon Kader Kohu. Und man hat Shaven Revel von East Carolina. Den sehe ich an dieser Stelle auch nicht. Gut, Free Agency hat man bei den Cornerbacks. Ich glaube, Asante Samuel wäre eventuell noch da. Mhm. Man hat die Überlegung, dass Ifeatu Melifonwu, unser Safety, der in der NFL Safety gespielt hat, auch Cornerback spielen kann. Ob das eine Rolle spielt, weiß ich ehrlich gesagt nicht, aber ich sehe schlicht und ergreifend einfach niemanden in dieser Range zwischen 13 und, weiß ich nicht, fast 30 sogar, der uns auf Cornerback wirklich so verstärken würde, dass er instant als Outside-Cornerback neben Jalen Ramsey starten könnte. Von daher spielte das für mich auch keine Rolle. Bei den O-Linern, bei den Guards, hat die Free Agency noch so zwei, drei Namen, wo ich sage, ja, okay, kann man mal machen. Besser als Liam Eichenberg sind sie alle. von daher gerade auch Will Hernandez hat noch keinen Vertrag unterschrieben. Isaiah Wynn, unser Free Agent, hat sich noch keiner Franchise angeschlossen. Da könnte man also auch noch was machen. Da geht auch noch was, vielleicht so zweite, dritte Runde. Man hat auf Defensive Tackle nichts gemacht. Man musste davon ausgehen, dass Calais Campbell eben nicht wiederkommt. Und da auch die Free Agency bei Defensive Tackle nicht wirklich noch gute Namen zu bieten hat, war das für mich ein Grund, hier Defensive Tackle zu nehmen. Ich weiß, was Micho tun würde. Jetzt kommt nämlich dann der Top Prospect auf seinem Board. Ich gehe davon aus, dass es eventuell der sein könnte, den du auch an dieser Stelle gepickt hast. Für wen entscheiden sich die Miami Dolphins bei dir?
Genau, bei mir ist Will Johnson noch auf dem Board und das wäre für mich ein No-Brainer an dem Punkt, wenn das Board so gefallen sollte. Dann hätte man seinen Corner Nummer 2 gefunden und dann im nächsten Jahr, nach einem Jahr, sollte man sich von Jalen Ramsey trennen, hoffentlich seinen Corner Nummer 1 und dann könnte man im nächsten Jahr dann schauen, wie es da weitergeht, aber das wäre für mich hier No-Brainer. Ich würde Cornerback Will Johnson von Michigan picken.
Micho hat tatsächlich hier einen anderen Spieler, hat Will Johnson aber als Nummer 2 gelistet. Und an Nummer 1 gelistet hat er, was für mich ebenfalls dann auch ein No-Brainer wäre, wo ich mich dann aber dagegen entschieden habe, aufgrund der Strategie, die die Dolphins bisher gefahren habe. Viele Mock-Drafts picken jetzt hier Calvin Banks Jr., Offensive Tackle von Texas. Der Vorteil bei Calvin Banks ist, dass er von vielen der Experten als Guard gesehen wird. Das heißt, dass er zwar in Texas Offensive Tackle gespielt hat, dass er auch Offensive Tackle spielen kann, dass er aber durchaus auch in der NFL als ein Guard mit sehr guter Qualität gesehen wird. Und das könnte man hier natürlich machen. Da ich, wie gesagt, davon ausgehe, und da kommen wir jetzt zu meiner Besonderheit, die ich mir als heutiger Host mal gegönnt habe, das wäre für mich, was für mich überhaupt keine Option ist, die Möglichkeit, an 13 den Pick offensiv zu shoppen und mit den Teams zu reden, die eben den dringenden Bedarf an einem O-Liner haben und da für 4, 5 Spots, in meinem Beispiel wären es zum Beispiel die Cincinnati Bengals, hier sich einen Pick in der 3. Runde und oder einen Spieler aus dem Roster der Bengals zu sichern, die via Trade am Draft Day die Rolle wechseln würden. Das habe ich mit der Fanbrille ganz clever gemacht, weil ich sowohl einen Pick mir habe geben lassen für die 4 Spots, als auch bei den Cincinnati Bengals mich mal durchs Roster gescrollt habe und geguckt habe, ja, welchen Cornerback haben die noch, dessen Vertrag im nächsten Jahr ausläuft, den sie vielleicht nicht bezahlen wollen, und habe die Dolphins auf 17 runtergehen lassen, die Bengals auf 13, für 17, 81 und Cam Taylor Britt. Das ist vielleicht ein bisschen viel, inklusive des Draft Day Aufschlags, den man damit berechnen kann, wäre das aber, denke ich, möglich. Von daher nutzen die Miami Dolphins in meinem Mock Draft diese Stelle so, dass sie 2 Needs bedienen und sich einen 3. durch einen weiteren Pick an Tag 2 absichern. Ist alles denkbar. Man kann an 13 picken. Habe ich in dem Mock Draft, den wir da auf Facebook simulieren, auch gemacht. Schlicht und ergreifend, weil es keine Angebote für einen Downtrade gab. Und wie gesagt, bei mir ist es sowohl an 13 als auch an 17 Kenneth Grant, Defensive Tackle von den Michigan Wolverines, den ich mindestens genauso gut halte wie Mason Graham, seinen ehemaligen College-Kollegen. Wie ihr seht, viele Needs, viele Möglichkeiten. Alleine wir als 3 Podcaster haben 3 verschiedene Namen, die wir da nehmen könnten. Miami ist flexibel. Das kann man jetzt positiv oder negativ sehen. Möchtest du zu Pick 13 noch etwas ergänzen?
Ja, das ist sehr charmant, so wie du es gemacht hast. Würde ich in der Realität auch auf jeden Fall unterschreiben. Ich glaube halt, in diesem Jahr, wir werden in dieser Range fast keine Uptrades irgendwie erwarten. Wenn es so kommen sollte, würde ich das auch sofort unterschreiben. Wäre gut, auf jeden Fall.
Gut, dann gehen wir weiter. An Position 14 kommen die Indianapolis Colts. Deren Pick in den diversen Mock-Drafts ist, glaube ich, zu 70% immer derselbe Spieler. Der befindet sich bei dir jetzt nun nicht mehr auf dem Board. Ja. Deswegen würde ich dich als erstes fragen, wen kriegen die Colts bei dir ab?
Die Position bleibt die gleiche, weil ich den Need tatsächlich dort sehe, aber Tyler Warren ist leider weg, aber deswegen ist es der 2. Tight End aus Michigan, nämlich Colston Loughlin mit einem wunderbar schönen Namen, der hier nach Indianapolis geht. Ich glaube, man muss bei den Colts einfach jetzt in diesem Jahr alles dran setzen, dass Anthony Richardson Hilfe bekommt, um einfach zu wissen, ist er es oder ist er es nicht. Die Vibes, die man so hört, liest und mitbekommt, sind ja irgendwie, man ist selbst davon gar nicht mehr so überzeugt. Aber deswegen muss man in die Offensive meiner Meinung nach alles stecken. Und die Receiver-Klasse für mich ist dieses Jahr, ich habe jetzt noch ein bisschen Tape doch noch geschaut von den Receivern, das ist irgendwie alles so super speziell und alles super, ich sag mal, divers. Ich weiß gar nicht, ob ich da noch groß jetzt in diesen doch noch hohen Zehnern einen Receiver picken würde. Also in der 2. Runde super, kann man drauf wetten, aber ich glaube, jetzt würde ich keinen Receiver nehmen. Dann lieber ein Tight End, der für die nächsten Jahre da eine große Lücke schließt, die Colts nämlich haben, und das ist eben Colts in Loveland.
hast du wunderbar erklärt. Bei mir ändert sich nur der Name, weil bei mir in meiner Simulation Tyler Warren noch auf dem Board ist und da geht ein anderer Teil dann nach Indianapolis. Ja. Und das sehen quasi alle Experten so, dass sehen auch die Fans so, dass die Colts an dieser Stelle Tyden picken. Und ja, da einen Mock-Draft zu finden, an dem sie das nicht tun, ist schon sehr schwierig. Gut, dann nach Atlanta zu den Falcons. Die picken bei mir James Pierce Jr., Edge Receiver, genau. Edge Rusher von Tennessee.
Bei mir geht jetzt Malachi Starks, fällt eigentlich schon fast zu tief, ist so das Safety, beste Safety Prospect seit, naja, ist es Kyle Hamilton? Ja, eigentlich schon, ne? Und ich kann mir eigentlich irgendwie nicht vorstellen, dass die Falcons, dass die brauchen auch in der Defensive fast auf jeder Position Hilfe, dass sie den jetzt vorbeigehen lassen würden. An 15, finde ich, ist das absolut das Floor von Malachi Starks.
Ja, am Anfang von ein paar Monaten hat man ja immer noch mal den schon an 13 zu uns gesehen. Ja. Aber jetzt so in der Range zwischen 15 Falcons und 22 Chargers, da habe ich ihn nämlich. Mhm. Das ist so seine Range momentan, wo der beste Safety der Klasse das Board verlässt, wenn man ihn denn als besten Safety sieht. Gut.
Du hattest wen nochmal? Am Was? 15. Wen hattest du?
Ich hatte James Pierce Jr., Edge Defender von Tennessee. Mhm. Gut. Ja. Den nächsten Edge habe ich gleich an 16, weil ein großes Need in der D-Line, was die Arizona Cardinals hatten, haben sie ja jetzt vor 2 Tagen geschlossen. Deswegen nehmen sie hier an dieser Stelle keinen Defensive Tackle, sondern entscheiden sich für Nix Gorton, Edge Receiver von Texas A&M bei mir. Wie sieht es bei dir aus?
Bei mir wäre jetzt der Punkt tatsächlich, wo Calvin Banks fällt und fällt und fällt. Ich könnte mir vorstellen, dass jetzt hier langsam Teams nervös werden, die nach oben traden wollen. Ich würde da in erster Linie natürlich auch an Houston denken, die vor die Seahawks kommen wollen. Aber trotzdem, weil wir ohne Trades machen, geht dann jetzt an diesem Fall, geht jetzt für mich trotzdem noch nicht der O-Liner, weil ich da, glaube ich, nur größere Needs sehe. Deswegen geht für mich jetzt Edge Mikal Williams zu den Cardinals.
Wunderbar, haben wir ja die gleiche Position, nur einen anderen Spieler.
Genau.
Über meine Überlegung an 17 habe ich ja schon gesprochen. Über Calvin Banks haben wir schon gesprochen. Hier wäre jetzt ohne Trades, wären die Bengals mit Calvin Banks an der Reihe. Und mit meinem Trade würden die Dolphins jetzt an 17 Kenneth Grant wählen. Von daher sind wir jetzt dann wieder auf der richtigen Seite und sind wir wieder gleich. Mhm. Wen hast du zu den Bengals geschickt?
Ich hab hier gedacht, also die Bengals müssen für mich den Pick auf jeden Fall in die Defense stecken. Die Defense war letztes Jahr das, in Anführungsstrichen, Kryptonit, und hab mich dann hier entschieden für Derek Harmon von den Oregon Buckeyes. Nee, Quatsch, Buckeyes ist nicht Oregon, was sind's? Nur die Bucks, ne?
Ducks.
Ducks, genau, Oregon nur Ducks, die Ducks, genau.
Buckeyes ist
Ohio State, ne?
Ja. The Ohio State.
Ja, The Ohio State.
Gut. Dann kommen wir an Position 18 bei mir zu einem Spieler, den du schon vom Board hast. Die picken nämlich, weil sie im letzten Jahr ja auch zugunsten der Miami Dolphins so ihre Probleme auf Linebacker hatten. Unter anderem deswegen ist ja Tyrell Dodson bei uns. Da picken jetzt die Seahawks Jalen Walker von Georgia und verstärken sich hier auf der Linebacker-Position, um da mal Ruhe reinzubringen.
Für mich, ganz klar, Calvin Banks ist auf dem Board und die Seahawks, das passt wie Arsch auf Eimer.
Ja, wunderbar. Dann müssten wir ja jetzt ungefähr wieder von den Spielern her gleich sein. Also viele, die du schon vom Board hast, kommen bei mir jetzt nicht mehr. Es sind, glaube ich, 2 oder 3. Ja. An 19, andere Franchise aus Florida, andere Conference. Wen bekommen bei dir die Tampa Bay Buccaneers?
Für mich der zweitbeste Linebacker auf dem Board, Jihad Campbell, geht hier zu den Bucks.
Mhm. Bei mir verstärken die Bucks ihr Wide Receiver Core auch perspektivisch, weil ein Herr Evans nicht ewig spielen kann. Die nehmen Matthew Golden aus Texas bei mir.
Schöner Übergang, der kommt jetzt bei mir an 20.
Ja, wunderbar. Bei mir kommt an 20 der zweite Tight End, Colston Loveland, der geht nach Quatsch, der geht von Michigan nach Denver. So rum, nicht andersrum.
Ja.
Gut. Ich denke, auf die Broncos muss man aber generell auch achten. Sehr starke Free Agency und im Draft mit Colston Loveland sicherlich auch eine der Positionen verbessert oder verstärkt, die sie noch gebrauchen könnten.
Mhm.
Dann kommen wir jetzt zu einem Spieler, den du auch schon genannt hast. Die Steelers aus Pittsburgh, die ja sehr defensiv lastig sind teilweise, verstärken sich bei mir mit Linebacker Jihad Campbell von Alabama, den du schon vom Board hast.
Ja.
Wen holen sich die Steelers bei dir?
Naja, das ist jetzt natürlich jetzt so ein Punkt, wo man überlegen könnte. Ne? Aktuell ist der Starting Quarterback der Steelers so ein bisschen verkannt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es Mason Rudolph wird, aber ein gewisser Aaron Rodgers ist dort noch nicht. Man könnte jetzt hier überlegen, ist es ein Jackson Dart? Mache ich aber in dem Fall nicht, weil ich, wenn ich ehrlich bin, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass die Pat McAfee-Show ist bald in Pittsburgh, dass derjenige die große Bühne braucht und das dann verkündet wird. Deswegen ist es von mir auch Defense. Bei mir geht hier James Pierce Jr. von Tennessee.
Ja, wunderbar. Auch jemand, den ich schon runter habe. Das heißt, es gleicht sich alles wieder so ein bisschen an.
Ja.
An 22 geht dann, wie gesagt, bei den zu den Chargers Malachi Starks von Georgia bei mir. Und wen hast du nach
genau.
geschickt?
Bei mir ist es, geht von mir jetzt so der erste reine Center, wenn ich das mal so sagen kann, vom Board, das ist Gray Zabel.
Ah, ja, starken Combine gehabt, war glaube ich auch beim Senior Bowl relativ offensichtlich, ist von rund um 100 wie ein Komet nach oben geschossen und bei mir geht er auch in der ersten Runde, ehrlich gesagt. Von daher, das ist ein Prospekt, der ist schon beeindruckend. Ob er so stark ist, wie man ihn letzten Endes schon gesehen hat, wird man sehen, aber ist ein spannender Pick.
Ja.
Dann gehen wir zum Local Pick. Der Draft ist ja dieses Jahr in Green Bay. Von daher sind an 23 jetzt die Gastgeber dran. Sie bekommen tatsächlich bei mir Derek Harmon von Oregon, den du ja schon vom Board hast. Einen sehr starken Defensive Tackle, den man sich eventuell auch, wenn die Dolphins Defensive Tackle gehen, auch bei den Dolphins vorstellen könnte.
Mhm.
Ich habe, wie gesagt, Grant höher. Aber Derek Harmon auch ein super starker und super dominanter Spieler.
Ja, bei mir ist es so, ich glaube, die Zeit von Jaire Alexander läuft langsam ab. Deswegen auch hier Cornerback und das ist Jade Barron von Texas.
Ja, das ist eine grandiose Überleitung. Der geht bei mir an 24 zu Brian Flores und seiner Defense zu den Minnesota Vikings.
Ja, die erfreut sich bei mir über Nick Evanwori.
Wunderbar, dann haben wir da Secondary zumindest gleich.
Ja.
Bei dir Nick Evanwori, da müssen wir nicht drüber reden. Gerade auch von der Athletik und von seiner Spielweise her sicherlich ein Spieler, der nicht weit hinter Malachi Starks, dem besten Safety der Klasse, zurück ist. Aber das sind so die beiden Namen, wenn man Safety gehen würde, die man hier auf dem Schirm haben sollte. Mein Draft-Crush, aber an 13 würde ich ihn nicht nehmen. Von daher,
nee.
Mal gucken, was wird, wird.
Ja.
An 25 habe ich einen Spieler, den einige Mockdrafts auch schon bei den Dolphins gesehen hatten vor einigen Monaten, der aber so einen dermaßen schlechten Combine und schlechte Athletik abgeliefert hat, dass ich den auf jeden Fall droppen sehe. Ich sehe ihn aber noch in der ersten Runde zur Unterstützung der O-Line in Houston. Tyler Booker von Alabama.
Ja, sticht.
Ja, wunderbar. Dass wir uns an Position 25 nochmal einig sind, das kommt auch eher selten vor.
Ja.
Dann 26. Dann guck ich mal, wen du zu den Rams nach LA geschickt hast, ob es da auch sticht.
Ja, das weiß ich nicht, aber wir bleiben in der O-Line. Bei mir ist es Josh Simmons.
Mhm. Ja, ein Prospect, der im letzten Jahr viel mit Verletzungen zu kämpfen hatte, der in den Jahren davor sehr dominant war, der aber ein bisschen fallen dürfte. Außenseiterchancen, dass Miami den nimmt, aber kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Der geht bei mir an 29 zu den Washington Commanders, weil die Rams sich an 26 für eine Verstärkung ihres Wide Receiver Corps für Emeka Egbuka von The Ohio State entscheiden, wo ja, oh Gott, wie heißt er denn jetzt? Brian Hartline, ein ehemaliger Dolphin, für die Offense verantwortlich und für die Wide Receiver verantwortlich ist. Birgt für Qualität. Dann sind wir mit den Rams auch durch. Dann sind wir schon an 27 angekommen. Bei mir Back-to-Back Wide Receiver Picks. Luther Burden, der dritte von Missouri, um die Pässe des werfenden Running Backs fangen zu können, der sich von diesem Label ja befreit hat und der einen weiteren Anlauf nehmen wird, mal ein bisschen mehr mit den Raben zu erreichen. Wen picken die Ravens bei dir?
Habe ich auch drüber nachgedacht und ich habe mich einfach so ein bisschen erschrocken, weil so wenig Receiver vom Board gegangen sind bei mir, kann das gar nicht sein. Aber ich habe hier Walter Nolan von Ole Miss Defensive Tackle genommen, weil die Ravens irgendwie für mich das Team sind, was da irgendwie für steht, für diesen Smash Mouth Football. Und ich dachte, hier geht Walter Nolan, der passt da ganz gut hin.
Ist, glaube ich, erst 21, meine ich, hätte ich gelesen. Also noch sehr jung, hat noch nicht so eine große Sample Size. Wenn man jetzt Kenneth Grant, Derek Harmon und Walter Nolan zusammennimmt, dann hat man die drei Kandidaten auch für die Dolphins, wenn man Defensive Tackle gehen möchte. Dann wird es höchstwahrscheinlich einer dieser drei sein. Sehe ich zwar nicht, also ich sehe auch nicht Nolan, aber wenn Chris Greer gerne weiterentwickeln möchte, was er in den vergangenen Jahren ja schon mal des Öfteren getan hat, sollte man Walter Nolan von Ole Miss zumindest auf dem Zettel haben. Wir kommen jetzt in eine Region von Teams, die man auf dem Zettel haben sollte, wenn es um den nächstjährigen Super Bowl geht. Ehemaliger Tight End der Dolphins, da als Cheftrainer aktiv, die Detroit Lions. Bei mir tatsächlich so, dass sie die Secondary verbessern. Mhm. Sie haben da diverse Abgänge zu verkraften gehabt. Sie entscheiden sich für Shaven Revel von East Carolina.
Bei mir geht jetzt hier Luther Burden.
Wunderbar, also Luther Burden.
Ganz einfach. Ich kann gar nicht sagen, warum. Also da würde es größere Needs geben bei den Lions auf jeden Fall. Aber ich finde, jetzt ist so die Range, wo diese ganzen Receiver halt einfach charmant sind und man den, in Anführungsstrichen, den Dart-Pfeil mal werfen kann.
Naja, Amon-Ra braucht ein bisschen Unterstützung, der kann nicht alles alleine machen.
Ja gut, sie haben ja immer noch den guten Hen Williams, ne?
Naja, ne?
Aber ja.
Wenn du einen Super Bowl gewinnen möchtest, kann ich mir schon gut vorstellen, dass da ein First-Round-Wide-Receiver sicherlich denen auch gut zu Gesicht stünde.
Ja.
Wer den Washington Commanders gut zu Gesicht stünde, um die Überraschungssaison des abgelaufenen Jahres zu bestätigen, habe ich ja schon gesagt, dass hier bei mir Josh Simmons kommt. Wen wählen die Commanders bei dir?
Das ist dann jetzt Emeka Egbukamba. Wie spricht man den aus? Ich weiß es nicht. Ebukam?
Ich glaube Egbuka oder so.
Ebuka, ja. Auf jeden Fall, von The Ohio State, der geht jetzt Hilfe für Jane Daniels, auch mit Deebo Samuel und Terry McLaurin kann das nicht falsch sein.
Das sehe ich genauso, ich hatte ihn ja anderweitig in der Offense jemanden gegeben. Mal ein kleiner Einwurf, glaubst du oder hast du die Commanders auf der Rechnung, dass sie eine ähnlich starke Saison spielen werden wie letztes Jahr?
Man spricht natürlich jetzt so, denkt man so an die Texans vor einem Jahr, ne? Das ist die gleiche Situation.
Genau.
Ja. Ich hoffe ja noch so ein bisschen, mit viel, viel Hoffnung, dass man Tyreek Hill nach Washington irgendwie kriegt und wir dort einen Trade-Partner finden. Aber um deine Frage zu beantworten, ich glaube nicht. Man wird vielleicht ein, zwei Spiele weniger gewinnen. Man wird dann um den Division-Sieg, glaube ich, nicht mitspielen können. Aber ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass sie wieder so tiefen Playoff-Run machen werden. Ich glaube, die Wildcards sind drin. Aber auch das ist so früh. Also, um das zu sagen, nein, ich glaube nicht, dass der nächste Step jetzt nach oben geht. Es geht eher ein nach unten.
Dann sind wir jetzt angekommen, schon am Ende der ersten Runde, bei der MVP-Franchise. Einer uns sehr bekannten Franchise aus der gleichen Division, die Buffalo Bills. Frage vorweg, ist es dieses Jahr soweit? Holt Josh Allen seinen Ring?
Ich hoffe nicht.
Das ist eine sehr, eine sehr moderate Antwort.
Ja.
Welcher Spieler soll dieses Ansinnen denn unterstützen bei dir?
Bei mir ist es jetzt Defensive Tackle Kenneth Grant, der zu den Bills geht.
Ja, wunderbar. Position sticht. Ich habe ihn hier Tyreek Williams von The Ohio State zugewiesen.
Mhm.
Dann sehen wir den gleichen Need, haben halt nur die Spieler anders.
Ja.
So, dann kommen wir, wenn man von Enttäuschung der vergangenen Saison reden, dass die Kansas City Chiefs den Super Bowl Threepeat nicht geschafft haben. Ich glaube eher nicht. Über welchen Mitspieler dürfen sich denn Patrick Mahomes und Travis Kelce bei dir freuen?
Für mich ist es ganz klar das Thema O-Line und dann ist es an dem Punkt, es ist Donovan Jackson von auch wieder The Ohio State Offensive Guard, der Patrick Mahomes beschützen soll.
Ja, bei mir ist es tatsächlich der eben angesprochene Gray Zabel. Ich denke, dass Kansas City hier das in Anführungszeichen Risiko eingeht. O-Line als Need habe ich auch und bei mir entscheiden sie sich halt für den Guard-Center, wobei sie keinen Center brauchen, von North Dakota State. So, dann machen wir die erste Runde fertig. Und machen auch unseren Mockdraft fertig mit dem Titelverteidiger, den Philadelphia Eagles. Wer kommt zu dieser Franchise?
Ja, die machen jetzt bei mir, die haben mal wieder Glück, wie in den letzten Jahren auch, und machen ihre absolute Stärke noch stärker mit Tyreek Williams, mal wieder aus Ohio.
Tatsächlich habe ich da auch drüber nachgedacht, ob ich ihn an 30 zu den Bills oder an 32 zu den Eagles schicke. Und ich hatte auch diese Überlegung und habe mir gedacht, das kann doch nicht jedes Jahr so sein, dass die immer Glück haben.
Mhm.
Sie entscheiden sich für Donovan, oh Gott, ja, Isiaruaku von Boston College. Wenn ich es falsch ausgesprochen habe, tut mir leid, aber Pick 32 ist ja immer sehr beliebt für Trades und für Franchises, die eben die von dir angesprochene Fifth-Year-Option sich für einen der Kandidaten noch sichern wollen. Da könnte man eventuell Trades erwarten.
Ja, ich glaube, ich glaube, in dieser Range wird irgendwer für einen Quarterback, könnte ich mir vorstellen, dass da jemand hochgeht.
Für den von dir angesprochenen Jackson Dart.
Ja.
Wunderbar. Ja. Dann sind wir beiden jetzt mit der ersten Runde und unseren Predictions und Mocks soweit durch. Ohne dass wir das abgesprochen hätten im Vorgespräch, lieber Thilo, mit wie vielen Treffern rechnest du?
Mit wie vielen Treffern rechne ich? Da wir keine Trades haben und das macht es dann natürlich doch wieder schwierig. Ich rechne mit 1, 2... 3, 4, ich sag 5.
Und damit wärst du verdammt gut, ehrlich gesagt. Wenn man 5 Treffer hat, das wäre schon verdammt stark. Ihr habt gemerkt, dass selbst bei uns beiden, ich glaube, wir hatten 2 oder 3 Übereinstimmungen.
2, ja. Ja, ich glaub, wenn wir jetzt Cameron Ward mal rausnehmen.
Ja, ne, also das ist schon sehr unwahrscheinlich, dass man da besonders gut ist und besonders hoch trifft, gerade auch, weil wir keine Trades haben. Das heißt, das macht es dann nochmal schwieriger. Also, wenn ihr zu Hause als unsere Hörer Mock-Drafts macht, seid nicht enttäuscht, wenn hinterher am Draft Day ihr vielleicht nur 3, 4 Treffer habt. Die werden sich wahrscheinlich dann unter den ersten 5 bis 6 Picks befinden. Das Problem ist dann immer, sobald da ein Dominostein umfällt, fällt das Haus natürlich auch ganz anders und dann geht es in völlig andere Richtungen und dann ist sowieso vorbei. Das ist auch für unseren traditionellen Fanclub Mock Draft vielleicht entscheidend. Deswegen, wir versuchen immer so nah wie möglich an den Drafttag ranzugehen. Aber wenn in der Zwischenzeit von wir nehmen Ostersonntag den Mock Draft auf und Draft Day beginnt am Donnerstag, das heißt, das sind 4, 5 Tage Unterschied. Wenn da in der Zwischenzeit noch was passiert, dann haben wir dann natürlich mit unserem First Round Fanclub Mock Draft auch mit Zitronen gehandelt. Das hatten wir, glaube ich, mal ein Jahr. Da haben wir an einem Sonntag aufgenommen, waren um 1 fertig und ich glaube um 3:30 oder so kam dann noch ein Trade in den Top 10 rein. Da konntest du den ganzen Mock Draft dir zwar anhören, aber wirklich realistisch war er dann nicht mehr. Das war dann leider, dass uns die Realität überholt hatte. Tilo, hast du sonst zum Prozedere des Drafts noch irgendetwas, was du erwähnen müsstest oder was du wolltest?
Ja, ich finde, du hast es auch schon gesagt, wir können dieses Jahr wirklich so ein bisschen entspannter als sonst reingehen, weil wir in Anführungsstrichen leider echt viele Needs haben, aber das macht es auch irgendwie schön. So richtig was falsch machen, finde ich, kann man fast nicht, weil es werden Spieler fallen, die uns auf jeden Fall helfen werden. Ich hoffe so ein bisschen, das hoffe ich wirklich, dass mein Bauchgefühl mich da täuscht. Ich habe so ein bisschen die Angst, dass man bei den Dolphins schon wieder recht früh ein Running Back pickt. Jetzt nicht in Runde 1, um Gottes Willen. Aber ich hoffe auch bitte nicht in Runde 2 oder 3. Das ist so ein bisschen meine Angst, die ich habe. Das würde mir wirklich das Draft-Wochenende versalzen, wenn das passiert. Aber ansonsten, so langsam, langsam, langsam. Ich finde, dieses Jahr ist es ein bisschen ruhiger als sonst. Fängt es dann doch an zu kribbeln, so langsam.
Ja, du hast generell, was etwas ungewöhnlich ist, was man sagen muss, vielleicht generell, du hast noch alle Franchises, die noch alle ihren First-Round-Pick haben. Das heißt, keiner pickt in der ersten Runde zweimal und keiner pickt gar nicht. Also das ist auch eher selten. Ich rechne aber ehrlich gesagt nicht damit, dass da noch großartig viel passieren wird. Viel, wie wir schon angesprochen haben, wird sich rund um die Personalie Shedeur Sanders bewegen. Wem ist dieser Spieler, in Anführungszeichen, der jetzt eigentlich kein Top-Quarterback-Prospect ist, so wie wir das in den letzten Jahren gesehen haben, teilweise, wert, dass man da mehr Value gibt oder Value abgibt, um eben für diesen Spieler nach oben zu traden? Und du hast auf entscheidenden Positionen, die hohen Value versprechen. Wie du hast es mit den Wide Receivern auch angesprochen, hast du halt nicht so die Stärke und nicht so das herausragende Talent, wo du sagst, ja, für den muss ich jetzt unbedingt nach oben oder da bietet sich ein Uptrade an. Also in dem Fanclub Mock Draft, den wir da gemacht haben, meines Wissens hat es in der ersten Runde maximal einen Trade gegeben. Also das ist dann doch eher unwahrscheinlich und es wird eher selten gesehen. Ich habe das ja, wie gesagt, an eigener Position gemerkt. Ich bin offensiv rangegangen, habe mir angeguckt, wie das Board fällt, habe gesehen, gut, bei uns ist jetzt keiner an Position 13 gefallen, der es bei mir wert gewesen wäre, den an 13 zu nehmen. Also habe ich versucht, den Pick zu shoppen, um eben runterzugehen. Es war kein Spieler da, der sonderlich attraktiv gewesen wäre, vor die Indianapolis Colts zu springen. Von daher schwierig. weil, wie wir schon analysiert haben, die Colts haben Tight End Need und jeder, der vor die Colts an 13 springen möchte, wird nicht den Value abgeben für einen Tight End. Das ist halt auch das Positive und Negative an der diesjährigen Nummer 13. Wir haben, um das mal rund zu machen, ich glaube, euch jetzt auch circa 10 Namen mit auf den Weg gegeben. Das können wir ja noch mal kurz zusammenfassen. Da würde ich dich wieder mit ins Boot holen. Mhm. Thilo, welche Kandidaten hast du, die du realistisch an 13 nehmen würdest? Und ich will jetzt nicht Cam Ward hören.
Ja, na, das ist Will Campbell, denn da haben wir ja drüber gesprochen, ne? Das ist auf jeden Fall für mich eine Option, dass der da fällt. Will Johnson, Entschuldigung, auch wieder verwechselt. Will Johnson, Will Campbell wäre es aber, also Will Campbell wäre schon schön, ich glaube nicht, dass der fällt, so um sozusagen. Will Campbell wäre schön, Will Johnson, der Cornerback, den ich genommen habe, Malachi Starks ist eine Option, muss man einfach so sagen. Er ist ein Safety, der außergewöhnliche Talente hat. Ich würde ihn nur aufgrund seiner Position, nicht auf seinem Grund seines Talentes nicht nehmen. Dann haben wir, wen haben wir noch? Ja, in der Range, Kevin Banks wäre eine Option. Tyler Booker, finde ich, wäre zu hoch, wenn wir in der O-Line bleiben. Mickey Williams, Edge, nein. Brauchen wir ein Tight End? Mittelfristig ja, ne? Also ein Tyler Warren ist da. Wollen wir den nehmen? Ich weiß es nicht. Defensive Tackle, finde ich, ist schwierig. Ist ein großer Need, aber ich glaube, wie gesagt, Mason Graham wird weg sein. Und ansonsten, du würdest da gerne einen picken, ne?
Ich würde gerne einen picken, aber nicht an 13.
Ja, genau.
Daraus mache ich kein Geheimnis, weil mir sowohl der angesprochene Kenneth Grant als auch Derek Harmon von Oregon als auch das Talent von Walter Nolan relativ gut gefallen. Aber ich würde ihn nicht an 13 nehmen, ehrlich gesagt. Das wäre schon sehr gereached.
Ja. Wenn ein Tatora McMillan fallen sollte an die 13 und man sich am Draft Day schon sicher ist, dass Tyreek Hill getradet wird, dann kann man das auch machen. Das wäre möglich. Kann mir vorstellen, dass er fallen könnte. Aber auch das glaube ich eher nicht. Jalen Walker wäre eine Option. Also wir haben da schon einen Pool an Spielern. Aber für mich wäre es, also wenn ich mir was wünschen könnte, dann fällt da entweder Will Campbell, Will Johnson oder Kevin Banks Jr. hin und von denen nehmen wir einen und dann ist ja alles gut.
Du wärst mit den dreien auch sehr zufrieden.
Ja, genau.
Ja. Geh ich auch absolut mit, weil die drei Needs bedienen, die wir wirklich dringend brauchen.
Ja.
Ich hätte leichte Probleme damit, an 13 einen Defensive Tackle zu nehmen. Ich wäre fein damit, an 13 entweder Starks oder Eamon Worry als Safeties zu nehmen. Ich bin kein Fan von Tyler Booker, das habe ich letzte Woche schon gesagt. Josh Simmons hat für mich zu viele Injury-Fragezeichen, als dass ich den dann nehmen würde. Und wenn die Miami Dolphins in der ersten Runde einen Wide Receiver nehmen, ist, denke ich, jedem klar, was mit Tyreek Hill passiert. Also wir können nach Tag 1, spätestens nach Tag 2 des Drafts in 22 Tagen sagen, ob wir Tyreek Hill behalten werden oder nicht. Weil wenn wir früh einen Wide Receiver picken, dann ist das Ende von Tyreek Hill in Miami. Da führt kein Weg dran vorbei. Wie ich dazu stehe, habe ich auch schon oft genug gesagt, schon alleine aufgrund der finanziellen Situation, dass wir da uns 20 Millionen knapp ersparen könnten. Sowohl wie mit seinen diversen Diven-Moves und seinem Verhalten, das er im letzten Spiel der abgelaufenen Saison gegen die Jets gezeigt hat, möchte ich hier nochmal Omar Kelly mit ins Boot holen. Der hat gestern auf Blue Sky gefragt, kann sich Miami leisten, Tyreek Hill zu traden? Ich habe ihm dann die Frage gestellt, auf die ich keine Antwort bekommen habe. Kann sich Miami leisten, das nicht zu tun?
Mhm.
Und das ist sicherlich eine Frage, da könnten wir stundenlang drüber diskutieren. Ich weiß nicht, Tilo, wie siehst du die Situation rund um Tyreek Hill?
Also grundsätzlich genauso wie ihr, habt da ja auch schon drüber gesprochen. Ich würde Tyreek Hill am liebsten auch traden. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, der Trade-Wert ist derart im Keller dieses Jahr. Boah, ich weiß nicht, ob man so einen 5-Runden-Pick, wo der Spieler dann am Ende überhaupt nicht im Kader bleibt, ob das der Mehrwert ist. Also meine Grenze, ich glaube, ich würde, wenn ihr uns jemals einen 3-Runden-Pick gibt, was wahrscheinlich zu viel ist, dann sofort.
Da musst du mit rechnen. Ich fände es, wie gesagt, ganz attraktiv, wenn man das Ganze in irgendeinen Trade mit integrieren könnte oder Uptrade, Downtrade. Man kennt ja Chris Greer und seine Vorliebe für wir picken hoch, wir picken runter, wir traden hoch, wir traden runter. Zwar nicht in den ersten Runden, aber hinten raus, denke ich, wird einiges an Bewegung vorkommen. Und den letzten Aspekt, den ich noch kurz mit dir besprechen möchte, bevor wir die Folge rund machen. Die Miami Dolphins haben ja vom Pick-Material her gesehen 3 Picks, die so in der 7. Runde liegen. Das ist 2,24, 2,31, 2,53. Ich persönlich gehe nicht davon aus, dass wir mit 10 Picks in den Draft gehen. Das heißt, so als kleiner, ich weiß nicht, ich glaube Cliffhanger heißt das, in der Fachsprache. Ich gehe davon aus, dass wir mit einem der 3 Picks noch auf dem Trademarkt vorher ein Need bedienen werden. Wie siehst du da die Chancen aus deiner Sicht?
Das heißt, wir traden uns noch einen Spieler dafür, sagst du?
Genau, richtig. Ein Veteran für mit einem 7-Runden-Pick.
Ja, muss man da ein bisschen gucken. Ich habe da so den Cap natürlich im Auge, aber also 7-Runden-Picks sind wirklich ganz, ganz kleines Spielgeld. Also da bin ich auch relativ emotionslos. Wenn ich mir was aussuchen könnte, dann würde ich diese Picks eher zu höheren Picks machen, also aus 2 oder beziehungsweise 3 Siebtrunden-Pick irgendwie was Höheres, wo die Wahrscheinlichkeit einfach höher ist, dass der Spieler dann auch einschlägt. Wir haben zwar jedes Jahr jetzt irgendwie Glück gehabt, dass wir die Storm Ducks und Kader Kahus getroffen haben, aber es war auch immer viel dabei an Spielern, was einfach den Kader nicht geschafft hat, und das sind eben diese Spieler in der 7. Runde meist. Von daher, ich hätte lieber da vielleicht irgendwie noch einen Pick in den höheren Runden an Tag 3 irgendwie sowas ranzukriegen, um einfach ein Need mit einem Starting-Potenzial auch zu füllen, in Anführungsstrichen, für einen Spieler-Train, einen Veteran-Train. Hast du denn da was im Kopf, so grob, was man da machen würdest?
Habe ich jetzt tatsächlich nicht im Kopf, aber nach dem Draft-Day, in der Phase zwischen Draft und OTA Beginn, Trainingscamp anfangen, gibt es ja bei einigen Franchises immer Bewegungen. Das heißt, dass das Spieler entweder entlassen würden oder eben für 7-Runden-Picks getradet würden. Vielleicht kann man da im Vorfeld schon mal bei dem einen oder anderen, gerade auf den Positionen Cornerback, Defensive Tackle, wo halt die Free Agency nichts hergibt, dass man da vielleicht an der einen oder anderen Stelle etwas macht. Als Ergänzung dessen, was du gerade gesagt hast, ist aber auch eine gute Überleitung. Storm Duck und Kader Kahu waren keine Draft-Picks, das sind undrafted Free Agents gewesen.
Ja.
Das heißt, man kann sich bei den Miami Dolphins drauf verlassen, eigentlich, dass in der Phase des Abends nach dem 3. Draft-Tag, wenn die ganzen UDFAs verteilt werden, dass Miami da einen guten Spieler wird treffen können, der das Roster wird schaffen wird. Das heißt, auch da gäbe es noch Möglichkeiten. Aber du hast schon recht, von den Siebtrunden-Picks, die die Miami Dolphins in den letzten Jahren aufgewendet haben. Ich glaube, Jason Sanders war Siebtrunden-Pick, wenn ich das noch genau im Kopf habe, aber das müsste ich gerade mal on the fly nachgucken,
Skylar
aber
Thompson war einer, ne?
ja, gut, ne, aber
Ja.
man hat gesehen, was es dann letzten Endes ausgemacht hat
Ja.
und viel Erfolg mit Siebtrunden-Picks hatten die Miami Dolphins in den letzten Jahren jetzt nicht wirklich. Also,
Nee.
Rush Washington muss man abwarten, war eben auch die ganze Saison verletzt. Wenn wir 2023 gehen, Ryan Hayes, naja, gut.
Ja.
Cameron Good auch mehr verletzt als alles andere, hat kaum gespielt. Skylar Thompson hast du angesprochen. Dann hatten wir 2021 Larnell Coleman, Garrett Doakes, Malcolm Perry. Das sind alles so Spieler, Chandler Cox, die die NFL nicht wirklich gesehen haben. Und bis
Ja.
auf Jason Sanders ist da auch nicht wirklich was daraus geworden, wovon wir zehren könnten. Also man sollte nicht davon ausgehen, dass Chris Greer dieses Jahr mit drei Dartpfeilen anfängt, auf einmal in der siebten Runde da den Hauptgewinn zu treffen. Von daher würde ich die schon lieber anderweitig in die Waagschale werfen.
Ja, da gehe ich mit.
Gut, gut, gut. Dann sind wir bei knapp 1,5 Stunden angekommen. Ich denke, das soll für einen First Round Mock auch erstmal soweit ausreichen. Hast du noch etwas, was du erwähnen möchtest?
Nee, also ich bin jetzt tatsächlich gespannt. Ich glaube, vor dem Draft wird kadertechnisch nicht mehr so viel passieren und dann heißt es jetzt in den nächsten gut 2,5 Wochen bisschen Tape noch gucken. Ich habe noch nicht viel geschafft dieses Jahr leider, aber ich will mich noch wirklich mal ein bisschen intensiver noch mit der O-Line-Klasse an Tag 2 beschäftigen. Das habe ich noch so vor. Das kann ja durchaus passieren, dass wir da auch noch mal aktiv werden und ansonsten steht noch ein bisschen Urlaub an, aber das war's dann auch.
Ja, wunderbar. Dann vielleicht als Cliffhanger für nächste Woche. Da haben wir vor, einen 7-Round-Mock-Draft der Dolphins durchzuführen, dass wir mal einmal die ganze Draft-Klasse dieses Jahr so weit simulieren, dass wir sagen, ja, Miami könnte dann und dann das und das tun. Das wird nächste Woche anliegen. Und ansonsten dann eventuell mit anderer Besetzung. Wir gucken mal, wie wir es hinkriegen. Euch eine ruhige Woche. Wir sehen uns oder hören uns dann in der nächsten Woche wieder. Und wie Rico immer so schön sagt, das habe ich nämlich beim ersten Mal meines Hostings vergessen. Stay tuned und Fins up!